Liebe Gemeinde, liebe Gäste, der zweite Sonntag nach Ostern, der heutige Sonntag, heißt der Sonntag des guten Hirten. Wer ist der gute Hirte? Na klar, das ist Jesus. Er sagt ja selbst in Johannes Kapitel 10, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Da kann niemand rankommen, den kann niemand ersetzen, dem ist niemand gleich. Jesus, der gute Hirte. Und doch hat es sich eingebürgert, dass die Menschen in anderen Landeskirchen offiziell, in Freikirchen auch offiziell, bei uns so unter der Hand, zu dem Verantwortlichen der Gemeinde Pastor sagen. Und Pastor ist ja nichts anderes als der lateinische Begriff für Hirte. Der Pfarrer als Pastor, als Hirte. Und Paulus geht auch in ähnlicher Weise, redet er mit den Ältesten von Ephesus in unserem heutigen Predigttext, in Apostelgeschichte 20. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Aufsehern, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Hier werden die Ältesten nicht als Hirten bezeichnet, sondern als Aufpasser, Aufseher. Dieses Wort Episkopos ist dann zu unserem deutschen Wort Bischof geworden, aber das ist ja nicht gemeint, sondern Leute, die die Aufsicht haben und Verantwortung tragen. Also Hirte ist zwar nicht gesagt, aber Paulus sagt, redet von der Herde und davon, dass die Ältesten sie weiden sollen. Und das ist ja genau das, was ein Hirte tut. Das ist eigentlich auch logisch. Jesus ruft uns in seine Nachfolge und das bedeutet, wir sollen nachmachen, was Jesus tut, hinterhergehen dem, wo er lang geht und das machen, was er getan hat und was er heute durch uns tun will. Und das heißt, Gottes Wort weitersagen, Gottes Liebe weitergeben, für Kranke beten, unser Kreuz tragen und uns als Hirte um die anderen, um die Herde kümmern. Paulus hat diesen Auftrag angenommen für sich. Er hat diesen Hirtendienst ausgeführt mit ganzer Energie. Und jetzt zieht er ein Fazit am Ende seiner Dienstzeit. Nicht, weil Paulus das Rentenalter erreicht hatte, sondern weil er auf dem Weg nach Jerusalem war und alles, was er erlebt und erfahren hat, deutet darauf hin, dass ihm dort das Ende seiner Dienstzeit bevorsteht, nämlich, dass er verhaftet wird, dass er ins Gefängnis geworfen wird, dass er angeklagt wird und vielleicht sogar hingerichtet. Liebe Gemeinde, viele von uns haben ihr Arbeitsleben hinter sich und sagen, jetzt habe ich mehr Zeit für die Gemeinde. Manche haben auch den Dienst in der Gemeinde schon niedergelegt oder viele der Dienste, die sie hatten, niedergelegt und haben gesagt, ich habe lange genug getan, jetzt sind auch mal andere dran. Andere wiederum stehen ganz in der Mitte des Lebens oder ziemlich am Anfang ihres Arbeitslebens. Und da ist es egal, wo man steht, in welcher Phase, sinnvoll, das Fazit eines engagierten Mitarbeiters vom Ende her zu hören und dann die Schlüsse zu ziehen für sich selbst, für die Zeit, die man noch vor sich hat. Und deshalb ruft Paulus die Ältesten der Gemeinde, wir würden heute sagen, die Kirchvorsteher von Ephesus, ruft er nach Milet, wo er gerade war, damit sie sich sein Fazit anhören. Und im Wesentlichen besteht dieses Fazit aus drei Punkten. Der erste Punkt heißt, ich habe Schwierigkeiten mit Demut ertragen. Als aber die zu ihm kamen, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in die Provinz Asien gekommen bin, die ganze Zeit bei euch verhalten habe, wie ich dem Herrn gedient habe in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfahren sind. Manche Leute denken ja, wenn sie Christen werden, dann wird alles gut in ihrem Leben. In der Gemeinde haben sich alle gegenseitig lieb. Konflikte auf Arbeit, in der Familie, die lösen sich ganz von selbst, weil ich durch den Glauben ein guter Mensch werde. Und sonstige Probleme, die auftreten könnten, die behebt der Herr, wenn ich ihn bitte und fest glaube. Zwar machen Christen die Erfahrung, dass es so, sich so entwickeln kann und dass Teile davon sich tatsächlich einstellen. Aber es gibt noch eine andere Seite der Medaille. Und die andere Seite heißt, Jesus nachfolgen bedeutet immer auch sein Kreuz tragen. Wer Jesus nachfolgt, wer nach den Worten von Jesus lebt, wer den Auftrag ausführt, den ihm Jesus gibt, der erlebt sofort Widerstand. Martin Luther würde es so formulieren: durch den Teufel, die Welt und unser Fleisch. Eine Weltanschauung zu haben, einer Religion anzuhängen, das tolerieren die meisten Menschen. Aber wer als Christ lebt und seinen Glauben bezeugt, der bedeutet für viele andere eine unerträgliche Provokation, weil er die eigene Haltung, die eigene Lebensweise, die eigenen Überzeugungen durch seine öffentliche Darstellung seines Glaubens in Frage stellt und angreift. Außerdem spielt im Hintergrund ein geistlicher Kampf. Was Martin Luther mit so klipp und klar mit der Teufel sagt und auch die Bibel, das Neue Testament, da geht es um eine Geist, sucht Menschen, die Jesus nachfolgen, davon abzubringen und auf diesem Weg zu hindern. Und dann gibt es nicht zu unterschätzen die Widerstände in uns selbst, die Luther in Nachfolge der Bibel mit unser Fleisch bezeichnet. In uns selbst gibt es Widerstände, den Glauben zu leben. Die Bequemlichkeit, die Selbstsucht, die Gier, der Wunsch nach Anerkennung, das alles hindert uns, den Glauben zu leben, führt dazu, dass wir uns selbst ein Bein stellen auf dem Weg mit Jesus. Und das führt dazu, dass es immer auch Konflikte und Widerstände in der Gemeinde gibt. Und das kann bis zu Tränen führen, auch bei Paulus. Das Schlüsselwort dabei bedeutet Demut. Wo es einen Konflikt gibt, wo dich etwas umtreibt, wo dir etwas nachts den Schlaf raubt, frage immer zuerst nach der Demut. Und zwar nicht der anderen, da fehlt es sowieso immer, aber nach der eigenen. Meine Frau weiß, dass ich beim Thema Demut noch ganz am Anfang, noch vor dem Startblock stehe, aber ich habe mir vorgenommen, daran zu arbeiten. Also erstens, Konflikte mit Demut ertragen. Das zweite, Paulus sagt, ich bin niemand nichts schuldig geblieben an Lehre, Verkündigung und Ermahnung. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Und habe Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus. Paulus geht es offensichtlich nicht um die Tiefe, dass Menschen, dass die Gemeinde in alle Finessen der Theologie und der Schriftauslegung eingeweiht werden. Es geht nicht um die Tiefe, sondern um die Breite, dass möglichst jeder das Wesentliche gehört hat und die Möglichkeit hatte, das Wesentliche anzunehmen. Und das Wesentliche fasst Paulus in zwei Dingen zusammen. Der Glaube an Jesus geht nicht allein um Gott, das ist ja allgemein, auch nicht um Religion, sondern es geht um Jesus. Der Glaube an Jesus ist der Punkt, auf den es ankommt, die Tür zu Gott. Und es geht um Umkehr, dass es möglich ist, aber auch nötig ist, neu anzufangen, Buße zu tun, seine Sünden zu bekennen und die Sünden zu lassen und damit sein Leben in eine neue Richtung zu führen und auf eine neue Basis zu stellen. Es geht also in der Gemeinde nicht darum, auch wenn wir uns fragen, wie soll es in der Zukunft weitergehen bei uns, es geht nicht nur darum, tolle Veranstaltungen zu machen, eine gute Presse zu erhalten, wenn das überhaupt für Kirche möglich ist, alle zufriedenzustellen oder so, sondern es geht einzig und allein darum, dass so viele Menschen wie möglich erfahren, dass es auf Jesus ankommt und dass es möglich ist, umzukehren und neu anzufangen und dass diese Einladung für jeden gilt. Wenn wir das nicht tun, wenn wir diese Aufgabe versäumen, dann sind wir in gewisser Weise mitverantwortlich dafür, dass viele Menschen davon nichts erfahren und das ewige Leben verpassen. Paulus sagt, darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller, denn ich habe nichts unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Also ich habe Konflikte mit Demut, ich habe Schwierigkeiten mit Demut erduldet, ich habe niemandem etwas von der Wahrheit des Evangeliums vorenthalten. Und das Dritte, was Paulus sagt, ich bin bereit für das, was Gott mit mir vorhat. Und nun siehe, durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, zu denen ich hingekommen bin und das Reich gepredigt habe. Liebe Gemeinde, Paulus hätte allen Grund anzunehmen, wenn ich hier weggehe, bricht der ganze Laden zusammen. Aber Paulus weiß genau, ob der Laden zusammenbricht, das hängt einzig und allein von Gott ab. Meine Sache ist es, Gottes Willen zu tun oder Ja zu sagen zu dem Willen Gottes, der sich an mir vollzieht. Und deswegen kann ich dir das vom Wort Gottes her sagen. Du bist unentbehrlich an dem Platz, wo dich Gott jetzt hinstellt und haben will. Dort, wo dich Gott jetzt haben will, bist du unentbehrlich und wirst dringend gebraucht. Aber wenn dich Gott woanders hinstellt, wenn er dir eine andere Aufgabe gibt, wenn er dich vom Tun zum Leiden führt, wenn er dich von der Aktivität zur Stille bringen will, wenn er dich vom Leben zum Sterben führt, dann wird Gott sich darum kümmern, wie es weitergeht. Dann wird Gott sich darum kümmern, dass jemand deine Stelle vertritt oder dass etwas ganz anderes beginnt, was andere gut durchführen können. Und dann wirst du auch erleben, dass dieser neue Weg auch für dich ein guter Weg sein wird. Egal, wie angenehm oder abschreckend er jetzt aussieht. Eines tut Paulus noch, bevor er sozusagen sein Amt niederlegt und geht. Er gibt seinen Auftrag weiter an die Ältesten von Ephesus, an alle hauptamtlichen Mitarbeiter, an alle Kirchvorsteher, an alle Christen, die Jesus nachfolgen. Und dieser Auftrag heißt: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Aufpassern, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. In aller Kürze nochmal die 4 Ermahnungen des Paulus. Erstens, achte auf dich selbst, dass du nicht stehen bleibst auf dem Weg mit Jesus, dass du nicht zurückgehst in die falsche Richtung, dass du nicht auf Abwege gerätst, sondern auf diesem Weg bleibst. Und deswegen frage dich, wer kümmert sich um mich? Wer schaut mit auf meinen Weg und redet mit mir über das, was mich bewegt, über die Fragen, die Zweifel, die Entscheidungen? Achte auf dich selbst und sorge dafür, dass es jemanden gibt, der mit auf dich achtet. Das Zweite, achte auf die Herde. Also niemand von uns, außer vielleicht der Pfarrer oder der Kirchenvorstandsvorsitzende, ist für die ganze Herde zuständig, aber jeder hat Menschen, für die er zuständig ist, die er am besten kennt, denen er nahe kommt, mit denen er regelmäßig zusammentrifft oder die einem Gott aufs Herz legt, dass man sich plötzlich an jemanden erinnert und denkt, Mensch, der war auch mal da oder den hast du lange nicht gesehen oder die sieht gar nicht gut aus. Ich meine nicht wegen falschen Make-up, sondern weil sie von Sorgen niedergedrückt ist. Bin ich vielleicht der Mensch, der zuständig ist? Es sollte in der Gemeinde niemand sein, der nicht jemanden hat, der auf ihn mit aufpasst. Und es sollte in der Gemeinde niemand sein, der nicht andere hat, auf die er ein bisschen ein Auge hat, für die er ein Herz hat, für die er sich ein bisschen mit verantwortlich fühlt. Und es geht nicht darum, dass wir Menschen auf den richtigen Weg schubsen, drängeln oder schieben können, sondern dass wir bereitstehen, Menschen zu helfen, nachzufragen, die vielleicht zu ermahnen, zu erinnern, zu ermutigen, ihnen etwas Gutes zu sagen, sie einzuladen, sie mitzunehmen, ihnen eine Freude zu machen, was auch immer. Ihnen ein Bibelwort zu schicken über die sozialen Medien, da kann man nämlich auch gute Sachen weiterschicken. Genau. Die dritte Aufforderung, achte auf die Gefahren. Paulus nimmt kein Blatt vor den Mund, er spricht von reißenden Wölfen, von Menschen, die kommen, um ihr eigenes Süppchen zu kochen und damit die Gemeinde auseinanderreißen, aber auch, dass innerhalb der Gemeinde Irrlehren auftreten können, falsche Dinge verkünden, Menschen versuchen zu polarisieren und ja, Dinge einzuführen und auszuführen und durchzusetzen, die nicht gut sind, die Gemeinde nicht bauen und zerstören und von Jesus wegführen. Achte auf die Gefahren, unterschätzt sie nicht und tut rechtzeitig etwas dagegen. Und das Vierte, achte auf Gott. Gott baut die Gemeinde. Er sagt, wo es lang geht. Er kümmert sich darum. Wir können nichts für ihn tun, aber er möchte etwas durch uns tun. Achte auf Gott, was er tut, was er vorhat. Vertraue ihm, dass er es in der Hand hat. Und vor allem, erbitte seinen Segen und sei bereit für das, was er mit dir und durch dich tun will. Interessant finde ich, wenn man dieses Fazit des Paulus liest, dass er nicht mit einem Wort auf seine Erfolge verweist. Wie viele Menschen sind zum Glauben gekommen? Wie ist die Gemeinde gewachsen? Was ist alles eingeführt worden? Nichts. Er spricht nur von dem, was er getan hat und zeigt uns damit, die Ergebnisse sind Gottes Sache. Die Erfolge schenkt Gott. Unsere Aufgabe ist, unseren Auftrag zu erfüllen und gehorsam zu sein. Nicht Ergebnisse, sondern Gehorsam sind wichtig in Gottes Augen. Selig sind, die Gottes Wort hören und ihm folgen.